Wir fahren fort bei der Erzählung in Johannes 20 an diesem Abend des Ostertages. Johannes 20, Vers 24 bis Vers 29. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus der Auferstandene kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Mit dem Thomas geht man nicht fair um in der Christenheit. Der hat nämlich den Zunamen bekommen, er sei der Ungläubige. Und das ist ein Quatsch. Der Thomas war ein toller Jünger Jesu. Wir lesen es. Kapitel 11 ist es, wo er bereit ist, mit Jesus zu sterben. Ein Mann der ganzen Hingabe. Und darum haben wir kein Recht, ihn zu kritisieren. Was er will, ist, dass er sagt, ich glaube diese Sache nicht, die man so schwätzt. Und er hält von Sprüchen nichts. Und darum geht er der Sache auf den Grund. Und das darf man auch mit dem auferstandenen Jesus tun. Er wird in der Bibel uns als ein entschlossener Nachfolger von Jesus gezeigt. Und jetzt interessiert uns, was wollte denn der Thomas eigentlich wissen? Der Thomas hält nichts von frommem Gelaber. Und was heute in Kirchen hin und her in Religionsunterricht verzapft wird, ist ganz arg böse. Da wird nämlich gesagt, es sei gar nicht wichtig, ob Jesus auferstanden sei. Hauptsache, die Sache mit Jesus geht weiter. Was das sein soll, weiß kein Mensch. Das ist die Kernfrage, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ist Jesus auferstanden? Denn mit dem Tod ist sonst alles aus. Und da kann man nicht drum rumschwätzen und das hilft uns nicht. Dass heute viele Verkündiger des Evangeliums in den Kirchen angestellt sind, die nicht an den Auferstandenen und die Auferstehung glauben, das ist eine Tragik und da müssen Sie sagen, da habe ich nichts mehr zu suchen. Was wollen Sie denn haben in Ihrem Osterglauben, wenn Jesus nicht wirklich lebt und den Tod besiegt hat? Und dann sagt man, es kommt ja nur auf den Glauben an, Hauptsache man glaubt, was für ein Unsinn. Ob Sie an Buddha oder an Allah glauben, es ist doch ganz wichtig, ob Sie auf den lebendigen Jesus glauben, an den glauben können, dass er die Todesmacht durchbrochen hat, denn der Tod ist auch kein Bild. Der Tod ist eine Realität bei uns allen und da muss ich ganz, ganz klar wissen, stimmt das? Weil bei frommen Leuten so viel Unsinn geschwätzt wird, ist der Thomas einer, der auf den Grund geht. Und wir finden ja den Thomas in der Tradition auch, dass er nachher bis nach Indien ging und dort die indischen Christen in Kerala, die führen sich auf diesen Thomas zurück, die Thomas-Christen von Indien. Also ein Mann der ganzen Hingabe. Aber bevor man so einen Schritt tut und sich von Jesus senden lässt, muss man wissen, ist das nur so ein Spruch. Das ist ganz schlimm, dass heute ganz viele die Bibel umdeuten. Sie wissen, dass es diese Worthaustheologie gibt. Passen Sie da auf. Uns geht es um die Fakten. Tatsachen wollen wir haben und sonst kann ich nicht glauben. Wenn Jesus im Grab vermodert ist, dann macht den Laden dicht und hört auf mit hintersinnigen Sprüchen. Es geht um die Fakten. Ist Jesus wirklich vom Tod auferstanden oder nicht? Habe Ihnen heute Morgen schon von dem Kirchenpräsident Bitzel erzählt. Er hat einmal ganz toll das gesagt. Wenn Jesus, ganz in Fortlaufende, was du heute gelesen hast, im ersten Korintherbrief, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann macht den Laden dicht. Ihr könnt nicht von den Kanzeln Dinge behaupten, die nicht stimmen. Dann seid ihr die größten Verbrecher und Falschmünzer und redet den Leuten noch ein, ihr sammelt Geld im Namen des Auferstandenen. Dann wäre es besser, wir würden Vergnügungsstätten errichten statt Kirchen. Wenn das nicht stimmt, brauchen wir das nicht. Ist Jesus auferstanden, das hängt da drin. Und das ganz wichtig. Und dann stellt keine Kreuze mehr auf das Grab, sondern schmeißt die Kreuze um und sagt, mit dem Tod ist alles aus. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, das muss man klipp und klar einmal sagen, darum geht es. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und da dürfen Sie nicht bloß fromm dazusetzen und sagen, aber es sind doch noch ganz schöne Lieder. So, ich muss wissen, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und kann ich mich drauf verlassen? Und das interessiert den Thomas. Und jetzt wissen Sie, dass Sie selbst vielleicht manchmal auch schon gefragt haben, ist das wirklich wahr? Und wie kann man das denn wissen? Ganz schön ist, dass Jesus auf suchende Leute zugeht. Es steht ja auch mal in einem Osterbericht drin, dass Jesus sie schalt wegen ihres Unglaubens. Jesus hat geschimpft. Das müssen wir wissen. Unglaube ist was ganz, ganz Böses. Ich weiß noch, eine Freizeit in Nordsee, ich war damals mit dem Abi fertig und war Student und habe dort aufgeholfen. Und ich war da noch mit etwas beschäftigt, hörte schon mit einem halben Ohr zu. Da waren die im Kreis versammelt und haben die Morgenandacht gehört. Und da hat einer gesagt, nur wenn man zweifelt, glaubt man richtig. Wie bitte? War schon früher so. Und das heute erst recht. Ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, stopp, das stimmt doch nicht. Ich muss doch wissen, ich kann doch nur das glauben, was absolut wahr ist. Doch der Zweifel zerstört doch meinen Glauben. Und ich habe es den jungen Leuten erklärt. Ich habe ein 18-jähriges Mädchen kennengelernt und wir haben uns verabredet, das ist jetzt gerade 60 Jahre her, im April, und wir haben dort in den Stuttgarter Wäldern eine Wanderung gemacht und habe sie gefragt, willst du mich heiraten? Das ist meine Beate. Und jetzt hätte die gezweifelt, ich hätte sagen können, vielleicht ist das ein Mädchenhändler, vielleicht will der mich was reinlegen, kann ich dem Mann vertrauen? Und die hat gesagt, ich glaube dem. Er hat gesagt, ja, ich will dich heiraten. Und das Interessante war, aus dem Glauben hat sie auf einmal erst Gewissheit bekommen. Wenn man zweifelt, kommen sie nie zur Wahrheit. Sie müssen wissen, sie können von Jesus die Wahrheit nur erkennen, wenn sie auf ihn zugehen. Aber die Frage, kann man ihm überhaupt trauen? Manche meinen ja, ich habe es gestern schon erwähnt, Jesus hätte als Auferstandener vielleicht beim Pilatus diese Urkunde abholen sollen mit dem Stempel. Das würde in unserer Welt ein glaubhaftes Zeugnis sein. Aber Jesus kommt noch nicht zum Gericht über diese Welt, sondern er kommt jetzt nur zu seiner Gemeinde, die ihn verkündigen soll, den Auferstandenen. Wenn Jesus wiederkommt in Wolken, da werden sie alle aufschreien, die Jesus nicht erkannt haben. Und darum müssen Sie wissen, das steht noch bevor, dass Jesus sich vor der Welt offenbart. Jetzt hat er sich nur vor seiner Gemeinde geoffenbart. Aber jetzt interessant, wie können Leute wie ein Thomas denn gewiss werden, damit er auch später dann dieses Zeugnis von Jesus weitergeben kann. Und darum ist wichtig, wir wollen nicht einem Aberglauben aufsitzen, wir wollen das wissen, wir brauchen keinen frommen Spleen. Und darum muss ich wissen, ist das wirklich wahr? Und das hängt für uns deshalb ab, weil wir alle den Tod vor Augen haben. Ist das nur ein Traum? Hört das ja immer in den Gesprächen der Leute sagen, ich habe eine Hoffnung. Ich sage, sind Sie gewiss? Sie müssen gewiss sein. Es hilft ja nicht, wenn Sie sagen, ich habe eine Hoffnung. In unseren Gemeinden ist es üblich geworden und leider sind sie auch dem oft ausgesetzt, dass man in Hauskreisen über die Zweifel redet, wie man über die Rettiche im Garten redet. Als ob das alles ganz normal wäre. Für glaubende Leute braucht man Gewissheit. Und der Paulus sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das muss man gewiss wissen. Und der Paul Gerhardt hat gedichtet, nun weiß und glaube ich feste, ich rühm's auch ohne Schau. Wie wird man denn gewiss? Jetzt kommen wir nochmal an den Punkt. Nicht durch die Augen. Das sagt Jesus ganz zum Schluss nochmal. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das wird man erst bei der Wiederkunft Jesu erleben, wenn Jesus zum Gericht kommt, dass wir ihn sehen in den Wolken des Himmels. Aber Jesus hat sich unseren Augen entzogen. Warum? Weil unsere Augen ein Stück dieser sichtbaren Welt sind. Und das wissen Sie schon, dass das überall so war, auch bei Abraham. Hat Gott nicht gesehen. Mose. Also da auf dem Sinai Gott sehen will. Und Gott sagt, du darfst mich nicht sehen, du kannst mir hinten nachsehen. Wie Gott ihn in die Felsenkluft stellt und die Hand über ihn hält, er kann ihn nicht sehen. David hat Gott nicht gesehen. Paul Gerhard sagt, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuersitz. Wir können Gott nicht sehen mit unseren sündigen Augen. Und darum ist es so klar, dass Jesus sagt, auch den Auferstandenen können wir nicht erkennen. Darum hat auch die Maria Magdalena Jesus nicht erkennen können. Und das war für sie, halt, wer ist das denn? Und dass wir es auch nochmal wissen, dass das auch bei Jesus war, wie er über die Erde gewandert ist, ist niemand durch das Ansehen von Jesus zum Glauben gekommen. Das gibt es nur bei extremen charismatischen Gruppen, dass sie sagen, ich bin so schön und der Prediger kommt raus und da kommen die Leute zum Glauben. Über die Augen nicht, auch nicht über die Wunder. Wenn Sie das wissen, wenn Sie ein ganz großes Wunder erleben, kommen Sie meist gar nicht zum Glauben, denn kaum ist vorbei, sagen sie, aber was ist, wenn ich morgen nochmal krank werde? Es bleibt immer aus dem Sehen, gibt es keine Gewissheit. Wo gibt es denn dann die Gewissheit zum Glauben? Aus dem Hören. Und das war bei allen so, bei den Vätern des Glaubens, muss man einmal begreifen, aus dem Hören, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht sie sehen mein Gesicht. Das Sehen des Antlitzes von Jesus, auch von den Bildern, die es von Jesus gibt, führen nicht zum Glauben. Erst wenn ich begreife, was auf diesen Bildern dargestellt wird. Und das Hören, das war immer in den Geschichten da beim Abraham. Er glaubte dem Herrn und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Gott sprach, sieh auf zum Himmel, dort siehst du die Sterne, deine Nachkommen werden sein wie der Sand am Meer. Aber die Zweifel waren natürlich da, wenn man vom Sehen ausgeht und wir müssen lernen, im Glauben sowieso nicht vom Sehen herzukommen. Sie werden immer mit ihren Augen Schwierigkeiten haben. Wenn sie auf ihre Krankheit starren und beten oder auf die Nöte der Bedrohung, die Augen sind von uns so leicht verführbar. Und darum ist wichtig, dass wir die Stimme des guten Hirten hören. Das sagt Jesus, die nicht sehen und doch glauben. Warum? Weil Jesus in unser Gewissen hinein redet. Und da kommt noch etwas anderes dazu, wie Jesus diesen Thomas überführt. Er sagt, du darfst deine Hand in meine Wundmale legen. Warum ist denn das so wichtig? Weil Jesus sein Leben für uns vergossen hat. Und erst wenn Sie das begreifen, Jesus Christus starb für mich, an der Stelle kommen Sie zum Glauben. Und ich möchte noch einmal sagen, keiner kommt zum Glauben an Jesus ohne Erkenntnis seiner Verlorenheit, seiner Sünde und der Schuld. Erst über den Wunden von Jesus, wenn man da seine Hand hineinlegt. Jesus Christus starb für mich. Und das Interessante ist, hochmütige, stolze Leute können nicht glauben. Erst wenn sie merken, ich bin ein Verlorener und ich bin ein Kind des Todes, aber Jesus Christus kommt als Heiland zu mir. Und interessant ist das, der Thomas merkt, wer bin ich denn vor dem Herrn? Wir sind ja alle Todeskandidaten, Winzlinge, was wollen wir denn überhaupt mit unserem kurzen Leben? Was sind wir, Staub und Asche? Vergeht doch alles. Wir können doch vor Jesus gar nichts tun. Dann wird uns erst deutlich, das Größte ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Ist über diesem Wunder der Erniedrigung von Jesus, seinem Kreuzestod. Und darum ist auch so wichtig, dass erweckte Christen und glaubende Christen immer vom Kreuz reden müssen. Die anderen, die reden über ihre schönen Gottesdienste und die meinen immer, die Lieder seien es und die Musik sei es oder irgend sonst was, die Ästhetik des Kirchenraums oder gar ihre persönlich nette Art, spielt heute eine ganz große Rolle bei unseren jungen Leuten, dass sie meinen, bei ihnen sei die Musik entscheidend, ist nicht entscheidend, sondern der Inhalt der Musik. Ob sie das wirklich besingen. Wissen Sie, auch in Ihrem Leben wird es so sein, dass Sie merken, der Lobpreis ist nicht immer alles, was ich machen kann. Der schönste Lobpreis ist, wenn Sie über Ihrem Grab singen lassen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich dich wert. Jesus hat mir alles Böse aus meinem Leben vergeben. Und da kommen Sie zur Gewissheit, ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ich sonst ein Herz wie deins voll Liebe. Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Und das hat der Thomas erkannt und das gut, dass er es für uns geprüft hat. Wie kriegt man Gewissheit? Und noch einmal, Sie kriegen nur an der Stelle Gewissheit. Jetzt wissen Sie, dass viele Mitchristen mit Ihnen zusammenleben, die diese Gewissheit nicht haben, und prüfen Sie es mal. Das sind alles Leute, die noch nie durchgeschaut haben, dass sie im Lichte Gottes verlorene Leute sind. Wie kann ich Ihnen sagen? Sie können nicht sagen, du bist ein verlorener Sünder, du kommst in die Hölle, dann macht er den Rollladen zu. Sie können nicht das ihm vor das Gesicht knallen. Aber was können Sie? Sie können das Zeugnis geben. Wissen Sie, sagen Sie dann, ich habe das auch in meinem Leben oft gedacht, bis Gott mir gezeigt hat, dass ich habe nichts zu bringen vor ihm. Alles, Herr, bist du. Und ich habe gemerkt, ich lebe von seiner unverdienten Gnade. Lassen Sie das Samenkorn jetzt einfach wirken. Sie brauchen gar nicht lange Predigten halten. Ich glaube, dass das ganz vielen Christen fehlt. Ich habe gestern Ihnen gesagt, das ist bei Muslimen ganz wichtig. Denn Muslime meinen immer, dass man durch die Gesetzeseifer Gott finden kann, durch die guten Werke. Natürlich, das steckt so tief drin. Auch bei uns evangelischen Christen steckt das ganz tief drin. Aber das Kreuz ist das Erkennungszeichen von Jesus. Und darum hat Jesus auch jetzt in der Herrlichkeit die Wundmale. Das geschlachtete Lamm, das sieht Johannes in der Offenbarung. Und Zinzendorf hat einmal gesagt, wenn Jesus Zehntausende von Engeln um sich hätte und eine ganz große Glorie, am schönsten ist er als gekreuzigter, als geschlachtetes Lamm mit den Wundmalen. Weil er da uns zum Heil erschienen ist. Ich erzähle also gern die Geschichte, wie in der Memminger Erweckung katholische Kapläne zum Glauben an Jesus kamen. Das ist da oben am Forgensee. In Memmingen war eigentlich das Zentrum. Da war Martin Bosch, ein katholischer Kaplan, und besuchte eine sterbende Frau und sagt zu ihr, Sie können ja gut sterben, Sie haben ja nie einen Gottesdienst ausgelassen und haben so viel für die Kirche getan. Dann sagt die Frau, die sterbende Frau, aber das rettet mich doch vor Gott nicht. Und das war bei dem Martin Bosch plötzlich der Anstoß zu sagen, ja, aber was ist denn dann? Und das hat angefangen bei ihm und den Freunden plötzlich zu wirken. Da war dieser Johannes Goss noch. Es waren 50 Kapläne, die zum lebendigen Glauben an Jesus kamen. Der Erweckungsprediger von Baden, der Hähnhöfer, war auch ein katholischer Kaplan. Da in der Nähe von Mühlacker, Mühlhausen. Und Ignaz Lindl und wie die alle geheißen haben, 1820 war das, wo die alle durchgebrochen sind zum lebendigen Glauben, die Spuren reingehen bis nach Indien, bis nach Odessa, wo all diese tätig waren und da ist etwas viel aufgebaut. Die haben die Verbindung gesucht mit Ludwig Hofer und den anderen Erweckungsprediger, weil ihnen das groß wurde, das, was Jesus für mich getan hat. Johannes Gosnach, der Schatzkästlein, wenn Sie es noch zu Hause haben, also die tollsten Andachten, biblisch so dicht gefüllt. Da hat in Petersburg dann Bibelstunden gehabt, bis die Russen ihn vertrieben haben. Dann ist er in die Bethlehemskapelle nach Berlin gegangen. Da hat der preußische König verlangt, jetzt muss er evangelisch werden. Vorher, wie er zum Glauben kam, hat sein Betreuer, ein Nürnberger Kaufmann, man hat gesagt, ein Kaufmann im Bischofsgewand, das sind ja so Laien, die viel mehr Vollmacht haben, er hat gesagt, nicht evangelisch werden, die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Aber du brauchst Jesus, den Heiland. Und da wollen wir wieder den Finger drauflegen und nicht bloß an die Erweckung damals denken, sondern das ist jedes Mal ein neuer Durchbruch, bis man das merkt mit dem Thomas. Worauf kommt es denn an? Kann ich auf das sehen? Ich werde einmal Jesus sehen. Und die Spötter werden ihn auch sehen. Und er wird ihnen jedes Wort vergehen, wenn sie vor Jesus stehen in seinem Gericht, im Zorn Gottes, sondern heute ist das Wunderbare, dass sich Jesus uns offenbart, so wie es der Zinzendorf mit 17 Jahren in Düsseldorf vor dem Bild von Domenico Feti gesehen hat, Jesus den Heiland. Und da war später die Francis Havergill, die ihren Vater begleitet, einen englischen Pastor, zum Augen, da war eine Augenklinik in Düsseldorf und die Francis hat so wunderbar Deutsch gesprochen, Italienisch, Französisch, die Altsprachen, Hebräisch, Griechisch, alles in den Sprachen. Und die Frances Havergill Das Liedgedicht in Düsseldorf bei diesem Jesusbild des gekreuzigten Jesus mit der Dornkrone, nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe es für und für. Es ist dir geweiht. Ich will das noch für dich leben. Und warum kommt denn das? Weil Jesus uns im Herzen das klar macht. Das können Sie nicht über die Augen machen, sondern Sie können es immer bloß erkennen über dem Wort der Bibel. Dass das das Neue ist, da öffnet sich plötzlich für uns ein Zugang, dass wir Jesus erkennen und wir werden klein, demütig, dankbar, was uns Jesus schenkt. Und die Sehen der Macht von Jesus, das erschlägt uns ja. Er kommt heute zu uns. Und wissen Sie, das mit der Erkenntnis unserer tiefen Schuld, das ist ja bei uns auch lange gewesen, dass man meint, ach, das ist nicht so schlimm. Das kann ja Jesus wegwischen. Ich habe das oft in Diskussionen natürlich mit liberalen Pfarrern immer wieder erlebt. Die sagen, Jesus kann doch das, Gott kann doch das wegpusten, meine Schuld. Wenn Sie einmal erkennen, was Ihre Schuld im Leben ist, die können Sie gar nicht zurückbringen. Zurückführen und wieder in Ordnung bringen. Das sind ja Dinge, wo so viel geschehen ist. Und das sind doch oft Fakten. Da ist noch ein junger Student, der mit seiner Freundin eine Afrika-Tour macht, dann ist ein Unglück passiert und der Wagen hat sich überschlagen, dann steht er vor seiner toten Freundin. War natürlich alles verkehrt, was er angefangen hat. Und da ist bei ihm plötzlich aufgegangen, wie kann ich das in meinem Leben gut machen? Ich weiß noch, wie er in unserer Gemeinde war. Ich dachte, ist der depressiv? Und wie der auf einmal begriffen hat, Jesus vergibt mir alle Schuld. Ich werde frei. War der fröhlichste Missionar, den ich kannte später. Und die Tante hat mich besucht und hat gesagt, wenn der zum Glauben durchbricht, dann wird er wie sein Großvater, ein Zeuge Jesu, und so war's. Das ist das Geheimnis, wo man Jesus nur erkennen kann, über der Schuld unseres Lebens, weil keiner ohne diese Schuld ist. Wir haben alle das Leben verspielt und das Wunderbare, das löst deine Zweifel. Und nur das ist das, was sie erkennen können, lege deine Hand in meine Seite, herrlich, und dann erkennt man, für mich starb Jesus. Er hat meine Schuld getragen. Danke, Herr Jesus. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich habe ja erst sehr spät das entdeckt von diesem Professor Tulluk, der im 19. Jahrhundert in Halle gewirkt hat, ein ganz genialer Mann, der 20 Sprachen des Altertums fließend sprach, Sohn eines Goldschmieds in Breslau. Leider ist das ja heute ausgeblendet. Da haben wir dann die Bücher besorgt. Da hat dieses Wort gesagt, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Er nannte sein Buch des Zweiflers Weihe. Und das hat Philipp Spitaa gelesen, der auch so ein Student war in Göttingen. Und das hat durchgebrochen zur Klarheit. Und August Risse hat dieses Buch gelesen, des Zweiflers Weihe. Du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen, dann kannst du die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Das ist ganz schlicht. Menschen zu erkennen, blick einmal in den Sumpf deines Herzens. Unser Herz ist nicht das liebe Herz, das wir immer meinen, das gute Herz, sondern ein Abgrund der Bosheit. Aus dem Herzen kommen alle bösen Dinge deines Lebens. Der Jesus in Matthäus 15 ist es, glaube ich, oder 16, wo Jesus sagt, es kommt nicht von der Umwelt. Geiz, Neid, Eifersucht, es kommt aus deinem Herzen. Da ist das Böse alles drin. Wenn du das mal erkannt hast, weißt du, ich kann ohne meinen Heiland, den Versöhner, nicht leben. Und das ist bei Thomas so entscheidend wichtig. Auch der auferstandene Jesus bringt uns dahin, dass du etwas erkennst von der Herrlichkeit von Jesus. Und darum weißt du, die Liebe zu deinem Erlöser ist die Krone des Glaubens, die Liebe zu Jesus. Ich mache ja so gerne auch Freizeiten unter dem Thema, Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. Weil bei uns machen wir immer mit unserem Wissen und Denken und meinem Verstand, kommst du nicht bei Jesus an, sondern die Liebe. So ist Gott deinen Herrn liebhaben. Und dem Petrus, der Jesus verleugnet, ist der Auferstandene begegnet. Was hat ihm gesagt? Früchtchen, noch einmal so mich enttäuschen, da gibt es aber Hiebe. Da hat Jesus nicht gesagt. Was hat er gesagt? Hast du mich lieb? Ich kann die Nöte meines Lebens nur durch die Jesusliebe überwinden. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Das ist ein Satz aus dem Epheserbrief beim Paulus. Und da wissen wir, aus der Liebe kommt das. Die ihn aber liebhabenden lebendigen Gott müssen sein, wie die Sonne aufgehen in ihrer Pracht, wie heute. Herrlich. die unseren Herrn lieb haben. Und das ist etwas anderes als die Zweifel. Und Sie können die Zweifel auch in Ihrem eigenen Leben nur so überwinden. Natürlich, wenn Sie in der Klinik liegen und am Abend vor der OP, das weiß ich auch noch, wie ich ja große Gallenoperationen hatte, und dann kommt der Anästhesist, so ein lieber junger Kerl, und dem habe ich absolut vertraut, aber David, ich kenne doch nicht mein Leben. Gott, wie du willst, so führst. Ich weiß doch, was sein muss. Meine vier Kinder brauchen mich, meine Frau braucht mich. Und wie sie gemerkt hat, ich kann doch Gott noch viel mehr trauen als den sichtbaren Gestalten, die da sind. Er hat mich doch geliebt, und in seine Liebe darf ich wissen, was er mit mir vorhat, sind Liebeswege. Und das ist so wichtig, ein Durchblick eröffnet sich da, und dann kommt so toll, ausgerechnet aus diesem zweifelnden Thomas kommt das größte Glaubensbekenntnis, das man in der ganzen Bibel findet, dass er zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Ja, Jesus ist Gott. Er hat es begriffen. Und in Jesus ist uns die ganze Fülle Gottes geschenkt. Und ein Zweifler wie der Thomas darf das entdecken und die Gnade von Jesus ergreifen. Und darum ist es gut, dass er nachgefragt hat, dass er geforscht hat, dass er es genau wissen will, wie das geht. Sag's nochmal, das ist das Größte, was wir sagen können, mein Herr und mein Gott. Und dann, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Anders geht's nicht. Ich habe immer ein wenig Sorge bei den großen Worten. Wenn ich da als zuhöre, wenn die jungen Leute singen, ich liege vor dir im Staub und die stehen ganz profitlich da und gucken an die Decke. Da werden Bekenntnisse ab, ich will dir immer treu sein. Ich denke mir, wie können die jungen Leute das sagen? Kann man doch nicht sagen. Was ist denn das? Dann nehmen wir doch den Mund irgendwo zu voll. Ich darf dem Herrn sagen, Herr, du kennst mein Herz, hilf mir und gib mir deinen Geist, dass ich glauben kann. Ich kann nur glauben, wenn ich den Herrn blicke, offenbare dich mir in deiner Kreuzgestalt, dass ich das wissen darf, ich bin schwach, aber du bist doch stark. Und ich darf in der Liebesgemeinschaft mit ihm stehen, das ist das Wunderbare. Ich bin bis an mein Lebensende ein schwacher Mensch, aber ich kann mich nur dem gekreuzigten Jesus anbefehlen, der mich lieb hat und dass ich in ihm alles habe. Und er hat gesagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, aus dieser durchbohrten Hand. Und dem darfst du trauen. Jesus schwindelt nicht. Glaubst du immer, er würde dich an der Nase rumführen? Das müsste man sich glauben, aber was hat denn Jesus gesagt? Wer sich ihm vertrauensvoll erschließt, wird es erfahren, dass er dich nicht enttäuscht. Und das ist so wunderbar, dass so viele um dich herum dies bekräftigt haben, dass er sein Wort nicht bricht. Sie werden in der Ewigkeit Jesus kein einziges Stück vorhalten können, dass er sein Wort bei ihnen gebrochen hat. Er hat ihnen nicht versprochen, dass sie nie krank werden. Das steht nicht in der Bibel drin. Er hat ihnen auch nie versprochen, dass nicht durch manche Ängste hindurchgeht. Und wenn wir so gegenwärtig die Lage ansehen, glaube ich, wir müssen noch durch sehr viel Nöte durch in dieser letzten Endzeit. Hat Jesus, aber er hat versprochen, dass er bei uns ist. Und dass er uns hält und trägt und Ermutigung gibt. Darum können wir ihm vertrauen. Das ist so herrlich, dass er unseren nichtigen Leib verklären wird, verherrlichen wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. Hat Jesus vor, dass er uns durchbringt zur Herrlichkeit. Er macht das. Nur er kann das. Und du darfst ihm vertrauen. Und bei uns macht man immer so, als ob die Zweifel ein Zeichen von Intelligenz sind. Nein, es ist ein Zeichen von Torheit, heißt das die Bibel. Wenn man Gott nicht traut, ist es töricht. Man kann ihm trauen. Er hat es mit seinem Leben besiegelt und man darf das wissen und ihm absolut vertrauen. Mein Herr, hat ja einer mal gesagt, der M sei der wichtigste Buchstabe, nicht ein Herr, mein Herr. Sagen, Jesus ist mein Herr. Thomas hat es entdeckt und für uns alle und wir sind ihm dankbar, dass er das geklärt hat. Wir müssen es jetzt nicht nochmal testen, sondern wir haben es begriffen, dass all das, was in der Bibel drin steht, uns zum Heil geschrieben ist. Und wir brauchen den Thomas auch nicht schlecht machen als den ungläubigen Thomas. Er ist der Gläubige und er hilft uns zu einem wahren und lebendigen Glauben. Wir wollen noch beten miteinander. Lieber Herr, danke, dass das wahr ist, was uns die Zeugen deiner Auferstehung sagen. Und dass wir das auch wissen dürfen in den ganzen Spannungen und Schrecken und Nöten unseres Lebens, in den Ängsten, dürfen wir das erfahren. Und das ist so herrlich, dass dein Wort uns stärkt, weil der Geist Gottes im Wort Gottes drin ist. Dass er unser Herz festmacht und wir das glauben können und wir gewiss werden. Herr, wir wollen dich nicht bitten, dass du uns den Glauben schenkst, sondern dich bitten, dass du uns den Unglauben verzeihst. Unser Unglaube ist Sünde, Misstrauen gegen dich, Misstrauen gegen deine Liebe. Herr, verzeih uns diese Sünde. Wir wollen dir trauen, deinem Wort, und danken dir, dass wir so viel Ermutigendes aus deinem Wort schon erfahren haben. Und wir das auch durchhalten dürfen und wie du uns beschämst, auch immer wieder, wenn der Teufel uns diesen Zweifel ins Herz legt. Wir dürfen das lernen über deinem Wort. Dein Wort ist wahr und gewiss. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Und dass du als der Auferstandene in unserem Leben wirken willst, dass du in unserem Herzen wohnst und dass du unser Leben gestaltet und dass dein Geist auch unser Fleisch verwandelt, dass wir ähnlich werden deinem verklärten Leibe. Danke, Herr, dass du es tust, als Herr und Heiland. Amen.